Einen wundervollen Sonntagmorgen wünsche ich allen ZuhörerInnen. Wir sitzen wieder von Remix heute mit Jason, Adomir und Safira. Und ich stelle es vor, weil wir haben nur ein Mikrofon mal wieder. Was bedeutet für alle, die uns schon öfter verfolgen, wir haben wieder ein Interview. Und heute mit einer, kann man das so sagen, Worthauslegende, zukünftigen Legende, man weiß es nicht. Heute ist Thorsten Dietz bei uns und redet mit uns über sein neues Buch und wir sind alle sehr gespannt und haben auch brav die dazugehörigen Kapitel gelesen. Also ich glaube, es wird eine interessante Folge. Sagt doch alle mal Hallo.
Hallo?
Hallo Thorsten.
Ja, danke für die Einladung. Mal schön,
Ja,
wieder mit euch im Gespräch zu sein.
sehr schön, dich hier wieder bei uns in unser Burgwohnzimmer willkommen zu heißen. Ich bin jetzt auch schon Mitbewohner, ehrenamtlich.
Ah ja. Da.
Ja, heute sind wir in der Burg. Das letzte Mal hatten wir dich ja bei einem Live-Event dabei. Genau, und das ist, du hast wieder ein neues Buch rausgebracht und wir sind, wir freuen uns total, darüber zu reden. Dein letztes Buch ging über Sünde. Heute sind wir beim Thema Glauben.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Erzähl doch mal.
Also zu dem Buch kam ich auch irgendwie zufällig. Ich wurde angesprochen vom Brendo Verlag, ob ich nicht mal was machen könnte, was so ein bisschen so im Stil von Worthausfragen aufgreift, sich verständlich macht, Theologie auf Lebensfragen bezieht. Und dann habe ich ganz schlicht im Winter 17, 18 paar Vorträge gehabt, Worthausvorträge, andere Vorträge, die hier und da gehalten habe. Und daraus ist so ein Buch geworden. Also ja, kleines Nebenerzeugnis. Und ich gewöhne mich ein bisschen an Schreiben, weil ich merke, im Schreiben kann man so wunderbar selbst was lernen, indem man sich einfach mal zwingt, in Sätze zu fassen, was man im Kopf irgendwie glaubt zu spüren. Und insofern macht mir das viel Spaß im Moment, immer wieder mal zu probieren, ob man es nicht noch ein bisschen besser oder anders verstehen kann als bisher.
Ja, ich hatte eine Biologielehrerin, die hat immer gesagt, verstanden hat man es nur, wenn man es erklären kann. Und
Ja.
ich hab heute Morgen noch gedacht, so, boah, ein Buch schreiben, das wäre so überhaupt nicht meins, weil man legt sich ja auch ziemlich fest, ne? Das ist ja dann, ich sag mal, für alle Ewigkeiten fixiert und ist ja auch eine
Ja.
Herausforderung, ne?
Ja, ich meine, das finde ich ist so ein Gedanke, der einen vom Buchschreiben abhält, ne? Also da würde ich fast sagen, man legt sich fest für das Erscheinungsjahr, aber meine Erfahrung ist auch, man muss sich, glaube ich, hier und da mal festlegen, um sich auch irgendwann korrigieren zu können. Ich glaube, zu oft hat man irgendwie den Druck, ich sag lieber nix und schon gar nicht schriftlich, weil dann steht so fest und so. Man lernt weiter und so verstehe ich so ein Buch auch.
Oh, das finde ich eine ganz, ganz coole Sicht der Dinge eigentlich, zu sagen, okay, erst dann hat man einen Punkt, von dem man weitergehen kann. Das finde ich schön.
Ja,
Guter
genau.
Start.
Der Titel deines Buches ist gleichzeitig auch der Hashtag der Woche, nämlich Weiterglauben. Sag uns doch mal, was verbindest du damit? Also Weiterglauben, ich höre da so eine gewisse Doppeldeutigkeit raus.
Ja, genau, die steht ja auch drin und die hat sich ja hier und da auch schon in sozialen Netzwerken rumgesprochen. Also es ist genau so gemeint, eine Spannung, die mir in den letzten Jahren immer öfter aufgefallen ist. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte raus aus der Enge. Ich brauche mehr weiter im Glauben. Ich kann vieles, was mir mal so eingetrichtert wurde, nicht mehr so verstehen. Es muss mehr in die Weite gehen. Und anderen macht das Angst. Die sagen von wegen Weite. Du machst den engen Pfad breit. Und das ist genau verkehrt. Ich will lieber weiter glauben. Das heißt, die einen verstehen das im Sinne einer lokalen Metapher. Es muss in die Weite gehen. Die anderen wollen es aber temporal festhalten und sagen, weiter beim Glauben bleiben. Darum muss es gehen. Und das Buch arbeitet sich an dieser Spannung ab und versucht so ein bisschen in beide Richtungen zu hören und Gespräche, die oft nicht mehr geführt werden, zumindest so in Buchform mal zu simulieren. Was würde passieren, wenn beide Strömungen aufeinander hörten und miteinander stritten?
Eine Sache, die in deinem Buch auch recht zu Anfang kommt, das ist so diese Frage nach dem Verhältnis von unserem Glauben und Gott. Ich lese mal einen Satz vor, da sagst du, wenn wir es im Glauben auch mit Gott zu tun bekommen, so bleiben Gott und unser Glaube doch immer zweierlei. Also mich würde mal interessieren, wem sagst du das? So, vielleicht, also was mir da nämlich, also kommt, wir haben uns auch auf der Hinfahrt unterhalten, an wen ist dieses Buch letztendlich adressiert? Sind das Leute, die eher aus dem evangelikalen Hintergrund kommen? Sind das so die Worthaushörer? So, also es sind zwei Sachen, einmal an wen schreibst du das, aber vielleicht auch, dass du da ein bisschen erklärst, was dir da wichtig ist.
Ja, ich meine, ich könnte jetzt sagen, an die ganze Welt adressiere ich das und so. Nein, aber wäre natürlich, also kann jeder reingucken. Aber ich habe schon als Zielgruppe vor Augen Menschen genau aus dem Bereich, wo du es beschrieben hast. Also Menschen, die Worthaus kennen und schätzen gelernt haben. Und Menschen, die im Freikirchen, im Pietismus, in evangelikalen Gruppen sich daran reiben und sich damit kritisch auseinandersetzen. Das ist schon die Zielgruppe. Ich setze voraus, dass man ein bisschen was von der Bibel weiß, von Jesus Christus, von Gott und so. Es ist nicht für Menschen, die Interesse am Glauben insgesamt haben. So Bücher möchte ich auch gerne mal schreiben, aber das Buch ist nach innen geschrieben. So, das ist ganz klar die Zielgruppe, weil ich vieles einfach erstmal voraussetze.
Das ist, also meine Leseerfahrung war die, es ist sehr gut lesbar geschrieben, aber hat auf jeden Fall eine Tiefe. Also ich habe ganz, ganz viel angestrichen, das mache ich sonst nicht so häufig, weil ganz, also es ist sehr, sehr dicht geschrieben, sagt man, glaube ich, ne? Also nicht im Sinne von verqualmt, aber im Sinne von, da sind sehr, sehr viele Gedanken, sehr, sehr viele gute Sätze, die man zwischendurch aufgreifen kann. Ich schiebe noch direkt eine Frage hinterher, bevor mir das Mikrofon gleich hier entrissen wird. Und zwar, du schreibst dann auch etwas über das goldene Kalb und über die Zumutung des unsichtbaren Gottes. Kannst du nochmal für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, kurz erklären, was meinst du mit Zumutung des unsichtbaren Gottes?
Ja, das ist die ersten zwei, drei Kapitel drehen sich darum. Also was ich mit dem Buch schon versuche, ich möchte ein paar theologische Gedanken vermitteln. Also insofern ist es jetzt nicht Erlebensbericht oder was weiß ich, Geschichten aus dem Wienerwald und aus Gelsenkirchen und auch nicht irgendwie morgens kleine geistliche Besinnung für den fröhlichen Start in den Tag, sondern es geht schon um theologische, etwas anspruchsvollere Gedanken, von denen ich aber glaube, dass sie für viele Christen wichtig sein könnten, wenn Sie mal so drüber nachdenken. Und ein Punkt, den hast du jetzt so mit zwei Zitaten angesprochen, ist ganz schlicht der, Christen haben es mit Gott zu tun. So. Und jetzt ist es eine grundlegende Einsicht der biblischen Texte, aber auch der gesamten theologischen Tradition, dass Gott nicht einfach etwas ist, was wir begreifen, was wir definieren können oder erklären können, sondern ja, wir können uns Gedanken über Gott machen, und sollten uns dabei bewusst bleiben, dass er immer größer ist alles, was zu verstehen ist, zu definieren ist, dass er immer unbegreiflich ist und bleibt. Und das versuche ich anhand von verschiedenen biblischen Erzählungen oder auch Aussagen deutlich zu machen. Gott wohnt in einem Lichte, zu dem niemand kommen kann. All unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir erkennen Gott nur wie in einem Spiegel, einem dunkles Wort. Und viele andere Texte auch. Und ich halte das für eine heilsame, wesentliche Erkenntnis.
Ja, so eine Sache, die ich da gedacht habe, als ich das gelesen habe, das kommt jetzt aber vielleicht auch daher, dass ich so ein bisschen eben so die progressive Schiene ja fahre. Oder vielleicht auch hier als Podcast, weiß ich nicht, aber ich habe mir so gedacht, ja, wenn man jetzt seinen Glauben versucht in Worte zu fassen und auch zur Sprache zu bringen, wenn man davon erzählt und dann gleichzeitig aber sagt, ja, also unser Gott ist unsichtbar und das, was wir über Gott sagen, ist letztendlich auch immer so unter Vorbehalt, ist es nicht so eine Art Wegducken? So eine Sache, also du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, wenn man Dinge aufschreibt, dann kann man die hinterher auch korrigieren, aber ist eben dieses sich von vornherein so ein bisschen zu relativieren in dem, was man über Gott sagt, ist das nicht so eine Art Wegdung? Wie siehst du das?
Ja, so könnte man so machen, ne? Und genau darum geht es mir ja nicht. Mir geht es um einen schwierigen Balanceakt. Auf der einen Seite wird in der Bibel von Gott geredet und es reden auf derselben Seite auch viele Menschen von Gott. Und viele tun's, manche im Glauben und bekennen und bezeugen, andere so, dass es eben alles falsch ist und dass Gott eine Schnapsidee ist und dass das gar nicht existiert und dass alles Blödsinn ist. Und meine Beobachtung ist einfach, in vielen Gesprächen über Gott sind sich die unterschiedlichen Diskutanten immer recht sicher. Die sind sich ziemlich sicher, dass sie wissen, was sie über Gott so sagen können und dass es ihn gibt und wie er ist und wie es sich damit verhält und ob er Liebe ist oder auch Zorn. Und es wird geredet und geredet und gestritten und man ist sich einfach auch sehr sicher. Und auch da, wo man Gott bestreitet oder leugnet oder sagt, ja, da kannst du gar nichts wissen und so, sind die Menschen auch recht sicher. Und meine These ist, das Sicherheitsniveau bei vielen Diskussionen ist mir zu hoch. Ich will nicht anstelle dieses Redens über Gott das Schweigen jetzt propagieren, aber ganz schlicht das Bewusstsein reinimpfen. Wir haben ihn nicht in der Tüte. Wir haben ihn nicht im Griff. Wir können ihn nicht in eine Tasche stecken. All unsere Worte über Gott müssen von diesem Bewusstsein begleitet sein, dass wir ihn einfach nicht zu fassen kriegen. Es gibt kein Gott zum Anfassen, so nenne ich das, sondern wir reden auf dem Level unserer Bilder, unserer Vorstellung, unserer menschlichen Möglichkeiten von Gott zu reden und die greifen immer zu kurz. Und wenn wir das wissen, dann könnten wir weiter diskutieren, aber etwas bescheidener, etwas hörbereiter, auch in der Erwartung, der andere könnte in dem, was mir fremd ist, vielleicht etwas meinen, was mir helfen könnte. Und darum geht es mir so darum, ein aus der Balance geratenes Gespräch stärker dahin zu schieben, stärker so im Bewusstsein der Grenzen dessen, was wir tun.
Ja, in der Hinsicht kann ich mich mit dir auch sehr gut identifizieren, Thorsten, gerade wenn man mit verschiedenen Menschen, die in verschiedenen Lebensphasen sind, verschiedene Fragestellungen auch mit sich bewegen, auch erleben wir hier bei Mosaik genau diese Herausforderung, ist es sagen, okay, was können wir sagen, dass es auch ein bisschen Sicherheit und Klarheit auch vermittelt und trotzdem in einer Weise, der nicht dazu führt, dass die Menschen denken, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Also so eine gewisse Demut dabei zu haben, gewisse Lernbereitschaft immer dabei zu haben und in der anderen Seite ein bisschen Klartext auch reden. Ne? Das finde ich eine Herausforderung, definitiv eine Herausforderung, wenn man versucht, nicht nur für sich allein Theologie zu betreiben, sondern auch in Community, in Gespräch auch bleiben möchte mit anderen. Ne?
Ja. Genau, und theologisch gibt es eine uralte Unterscheidung zwischen negativer Theologie und symbolischer Theologie. Symbolische Theologie ist das Reden von Gott, dass man über ihn spricht als Vater, als Licht, als König, als Quelle und wie auch immer. Symbolisch heißt auch, das sind Bilder, Metaphern, so, und daneben tritt das Anliegen einer negativen Theologie, die ganz schlicht Anwalt dafür ist, dass alles, was wir über Gott sagen, letztlich auch unzureichend ist. So ganz klassische Formulierung im Hochmittelalter sagen, was wir über Gott sagen, kann ihm ähnlich sein. Er hat uns geschaffen, das heißt, es gibt wahrheitsfähiges Reden über Gott im Sinne, es entspricht ihm, aber die Unähnlichkeit zwischen Gott selbst und allem, was wir sagen können, ist größer. So, Gott lässt sich nicht eins zu eins abbilden und fangen und in ganz klare Begriffe überführen, sondern es sind unsere Bilder, unsere Versuchen, unsere Sprachmöglichkeiten. Und mein Punkt ist nicht, symbolische Theologie durch negative zu ersetzen, sondern im Sprechen über Gott immer so diese negative Theologie mitlaufen zu lassen. Einfach so als Bescheidenheitshaltung in allen Worten und Gedanken. Ja, und das fehlt mir. Das fehlt mir im Bewusstsein heutiger Theologie, heutiger Glaubenssprache, heutiger Streitigkeiten über Gott. Das ist bei mir so die Ouvertüre meines Buches, zu sagen, lasst uns alle mal klein bisschen demütiger sagen, wir sind kleine Lebewesen, wir leben hier ein paar Jahrzehnte und das ist es dann auch. Und nicht das Maul so weit aufreißen, wie wir manchmal geneigt sind zu tun, das kann es nicht sein.
Stichwort negative Theologie. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil also ich habe dieses Kapitel, das ist, glaube ich, auch überschrieben mit Geheimnis des Glaubens. Ich habe da so ein bisschen an den Eberhard Jüngel gedacht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du den da auch im Hinterkopf hattest, aber möglicherweise schon. Der hat ja dieses Buch geschrieben, wie heißt es, Gott als Geheimnis der Welt, meine ich, heißt das, ne? Mhm.
Ja.
Und in diesem Buch gibt es auch einen Bezug zu dieser negativen Theologie, da schreibt er ganz viel zu und auch über das Reden von Analogie. Mich würde mal interessieren, wie du das siehst. Weil eine Sache, die ich da interessant fand, war, dass er das Reden in Analogie gar nicht so negativ sieht. Mhm. Also sprich, dass während eben so dieses vierte Laterankonzil von 1215, die dann ja im Prinzip gesagt haben, ja, dass diese größere Unähnlichkeit festzustellen ist, wo er dann sagt, ja, okay, wir haben zwar Rede in Analogie, aber im Prinzip ist es erstens brauchbar, weil die Analogie schon ein Wesen trifft, so ist jetzt meine Formulierung, ein Wesen trifft, was zutreffend ist, also die Analogie hat einen Punkt, der valide ist. Wenn man davon redet, dass Gott ein Vater ist, ja, dann gibt es sicherlich eine Unähnlichkeit, aber es gibt einen validen Punkt, den man festhalten muss. Und deswegen kann man das vielleicht positiver sehen.
Mhm.
So, weil ich habe eine Sache, die mir da so ein bisschen kommt, ist, dass ich denke, wenn man bei allem, was man über Gott sagt, direkt auch sagt, also das ist nur eine Analogie und das ist eine Metapher und das eigentlich ist Gott ja ganz, ganz anders, dann fehlt für mich auch oft so die Substanz des Glaubens. Wie siehst du das?
Ja, super Buch, klar, Gott als Geheimnis der Welt, also finde ich bei euch sowieso fantastisch, dass ihr euch das antut und euch da reinquält. Es ist ein großartiger Klassiker, auch auf Jahrzehnte hinaus. Und Jüngel, es springt im Grunde da ein, wo man sagen könnte, das, was ich betone, könnte zur Gegenübertreibung führen, sodass man überwiegend Richtung Schweigen, keiner weiß es, man kann gar nichts richtig sagen und so. Also man kann das übertreiben, was ich versuche in meinem Buch Staatszack zu machen. Und da finde ich Jüngel schon völlig berechtigt, indem er sagt, ja, ist alles richtig, keine direkte Sagbarkeit Gottes, aber doch, wir können von Gott erzählen. Gott macht sich mitteilbar, dadurch, dass er sich mitteilt in Jesus, in den Gleichnissen der Bibel, in den biblischen Geschichten, und wir können lernen, metaphorisch von Gott zu reden. Und ja, das unterstreiche ich ganz und gar. Das ist symbolische Theologie, analoge Theologie, das stimmt. Und jetzt ist schlicht meine These, die meisten Menschen stehen halt nicht da, wo Jüngel ist. Also die meisten Menschen brauchen Jüngels Hilfe noch gar nicht, das wieder klar zu kriegen. Den meisten würde es helfen, diesen metaphorischen, analogen Charakter des Denkens über Gott überhaupt mal klar zu kriegen. Insofern bin ich so ein bisschen Zubringerschiff auch zu so Sachen, wie man sie bei Jüngel findet.
Aber du machst ja auch ganz klar den Punkt, dass du sagst, wir haben Zugang zu Gott. Wir können uns Gott nähern, wir können in Interaktion treten. Es ist nicht alles nur, also es gibt eine Verbindung. Weil wenn es diese Verbindung irgendwie nicht gäbe, dann kann man sich das Ganze ja auch schenken. Wenn es einfach nur ein Geheimnis ist, wo der Zugang fehlt, dann ist ja die Frage, warum überhaupt glauben?
Genau.
Und dazu hätte ich auch gleich noch mal eine Frage. Ich gehe jetzt mal von dem Theologischen ein bisschen auf eine andere Ebene und frage einfach mal, was für eine Prämisse, also was verstehst du unter Glauben, wenn du über Glauben redest oder schreibst?
Ja, was verstehe ich unter Glauben? Also was man ja dann schnell lernt, ist, Glauben ist Vertrauen. Das ist auch gut und schön. Aber wir könnten uns da einigen und sagen, Glauben ist Vertrauen auf Gott in Beziehung, im Gespräch sein. Jetzt würde ich weiter sagen, was heißt das denn? Worauf vertrauen wir? Was haben wir dabei vor Augen? Ich würde so sagen, was macht die Bibel? In der Bibel wird erzählt, es werden Geschichten entfaltet. Und es kann Menschen passieren, dass sie in diese biblischen Erzählung hinein verstrickt werden. Dass sie beim Lesen oder Hören erfahren, auf einmal stehen sie nicht mehr draußen, sondern sie wissen sich selbst angesprochen. Sie wissen sich selbst gemeint als auf einer großen Wanderung oder als vertrieben oder versklavt und befreiungsbedürftig. Sie wissen sich gemeint auf der Flucht oder in Verfolgung. Und sie werden in diese Geschichte so verstrickt, dass sie auf einmal nicht mehr Zuschauer sind, sondern mit Gott, mit den Personen da in irgendeiner Weise sich ins Verhältnis setzen. Und dann so, dass sie sich von Gott gerufen wissen, manchmal auch korrigiert oder angeklagt fühlen, manchmal auch getröstet, befreit. Und sich auf solche Verstrickungen in biblische Geschichten einzulassen, auf diesen Gott hören, ihm vertrauen, sich auf Wege führen zu lassen, auf die man nie gekommen wäre, das meine ich mit Glauben. Und das ist dann immer ein Weg. Das ist dann immer völlig unterschiedlich, ob ich mich in irgendeiner Form als Opfer von etwas sehe oder als Täter oder als jemand, der was Neues lernt, der auf einer Entdeckungsreise ist. Und so kann Vertrauen auf Gott ganz verschiedene Gesichter finden, je nachdem, wo ich auf meinem Weg eben bin und mich in diesen biblischen Geschichten auf einmal hineinverstrickt wiederfinde.
Also siehst du einen sehr starken Zusammenhang zwischen Glauben und Bibel? Oder verstehe ich das falsch?
Also was heißt sehr starken Zusammenhang? In diesem Sinne, dass christlicher Glaube in irgendeiner Form mit diesen Geschichten zu tun hat, in irgendeiner Form mit Exodus und mit Jesus Christus und Nachfolge und diese Geschichten den eigenen Alltag erhellen. In diesem Sinne, ja, klar.
Und würdest du sagen, dass es auch ein abstrakteres Bild von Glauben gibt?
Ja, klar. Man kann immer ganz abstrakt irgendwie sich so Fragen stellen, wo komme ich eigentlich nochmal her und wo will ich eigentlich hin? So, ich kann in ganz normalem Leben völlig unberührt von der Bibel Fragen bekommen, wo ich merke, hoppla, das beantwortet mir jetzt keine Partei und keine Wissenschaft ist dafür zuständig und dafür gibt es auch keine App. Und das sind Gottes Fragen. So die Fragen, die nicht aufgehen in unserer ganzen Weltgefüge, Fragen nach Glück, nach Sinn, nach letztem Halt. Und dann kann ich mich entweder dafür entscheiden zu sagen, ja, so Fragen kriege ich aber nicht im Griff, die will ich schnell abschütteln. Oder ich öffne mich für diese Fragen und überlege, ja, kann man da irgendwas zu sagen? So, und da sind die Religionen klassische Angebote, dass diese letzten Fragen, diese Gottesfragen mit Geschichten und Bildern versehen werden, wo es da vielleicht weitergeht.
Du hast, ich weiß leider nicht in welchem Kapitel und wahrscheinlich kriege ich es auch nicht mehr ganz so gut zusammen, aber du hast halt auch drüber geredet oder in deinem Titel ist das ja schon drin, dieses Weiterglauben und du hast beschrieben, dass man im Glauben stehen bleiben kann oder sich weiterentwickeln kann. Aber diese Weiterentwicklung, oder sagen viele, glaube ich, auch so aus dem Bereich von progressiver Theologie, dass diese Weiterentwicklung im Glauben auch die Gefahr birgt, den Glauben zu verlieren. Ne, dann redet man von neuem Atheismus und so. Und wie würdest du das beschreiben? Also ist, wie stelle ich die Frage jetzt schlau? Moment. darf man um des Glaubens willen theologisch stehen bleiben? Vielleicht würde ich es so formulieren. Ist es, ist der Glaube so wertvoll, dass es besser ist, dass ich halt eben an einem Punkt stehen bleibe, um den Glauben zu halten, als mich zu bewegen und dabei die Gefahr vielleicht besteht, den Glauben zu verlieren? Wie siehst du diese Spannung?
Also von meinem Buch her würde ich die Frage verneinen, aber wir müssen da, glaube ich, die Ausgangsbedingungen nochmal klären, was mit Glaube gemeint ist. Wenn man das so formuliert, versteht man unter Glaube offenbar Zustimmung zu bestimmten Sätzen oder Dogmen oder Regeln oder sonst was. So, und da würde ich nun ganz schlicht sagen, so funktioniert Glaube in der Bibel offenbar nicht. Ich glaube, es ist in erster Linie Beziehung, Vertrauen, Nachfolge ein Weg und zwar so, dass sich dabei Vorstellungen oder Gedanken auch verändern. Die ganze Bibel umfasst vielleicht 1000 Jahre oder so, nicht? Und ständig werden hier Bilder ausgetauscht. Manche Gedanken, die sehr zentral sind zu einer bestimmten Zeit, treten zurück. Neue Formulierungen tauchen auf. Das geschieht ständig. Und da halte ich es für eine Krise des Glaubens, wenn man sich an bestimmte Bilder und Vorstellungen klammert und dann, wenn man das Gefühl hat, man kriegt da Zweifel dran, man kann sie nicht halten, irgendwie so von der Angst gepeinigt wird, aber wenn ich das loslasse, dann bricht alles zusammen, dann glaube ich gar nicht mehr. Und da versuche ich ganz schlicht Mut zu machen, bestimmte Metaphern oder Bilder als solche bewusst zu machen und zu sagen, es gehört zum Glauben, manches irgendwann auch mal tiefer oder anders oder neu zu verstehen und sich nicht von der Angst treiben zu lassen, wenn ich da aber jetzt irgendwie was ändere, dann kann ich gar nicht mehr glauben.
Du hast da, glaube ich, von der ersten und zweiten Naivität quasi in deinem Buch geschrieben, über das, worüber wir auch einen Podcast gemacht haben. Aber kannst du das nochmal beschreiben?
Ja, erste, zweite Naivität, große Kiste, 20. Jahrhundert, Peter Wuss, Paul Ricoeur, seid ihr ja eingestiegen und so. Und ja, es ist natürlich was ganz Wichtiges. Glaube wird in der Kindheit oder da, wo man erstmals damit einlässt, als etwas erfahren, was ja einen berührt, was anspricht, was überwältigt, was begeistert und wo man in einem unmittelbaren Vertrauen in bestimmten Bildern und Gedanken sich zu Gott verhält. Und der Witz ist, man denkt dann gar nicht, dass man mittels menschlicher Vorstellung, Bilder oder sonst was, sich auf Gott bezieht, sondern man hat einfach eine Beziehung zu Gott. Man ist einfach mit Gott als Vater, mit Jesus Christus als Freund eng verbunden und darin getröstet und geborgen und gut aufgehoben, begeistert und gestärkt. So, und das kennen ganz viele Menschen und das ist auch großartig und zutiefst menschlich und etwas, was Glaube ausmacht. So, und dann gibt's die Erfahrung, dass man da rausrutschen kann. Man kriegt auf einmal einen Abstand dazu und merkt, hoppla, das war vielleicht nicht Gott selbst, das war Gott, wie er mir im Kindergottesdienst erklärt wurde. So, und da kann man aber dann Zweifel dran kriegen. Ist Gott Vater? Ist er überhaupt eine Person? Ist er männlich? Oder sind das einfach nur menschliche Vorstellungen darüber? So, und für viele Menschen bis heute gibt es so eine Karriere, man kriegt irgendeinen Glauben mit, dem man in einer Naivität und Vertrauensseligkeit anhängt und dann verliert man ihn und sagt, ich war naiv. Ich habe wie ein Kind geglaubt und so, aber sowas gibt's ja alles gar nicht. Paulus geht ja darauf ein, nicht, dass er sagt, als Kind habe ich geglaubt wie ein Kind, war klug wie ein Kind und so weiter. Aber jetzt heißt es abtun, was kindlich ist. Es gibt neue, erwachsene Form von Glauben. Und bei Paul Ricoeur ist es dann etwa so, zum erwachsenen Glauben gehört das Bewusstsein, dass ich inmitten von Metaphern oder Erzählungen mich auf Gott beziehe, ihn aber nicht direkt oder unmittelbar oder sonst wie greifen kann. Und ich kann mich einlassen auf Bilder, die mir gegeben sind. Ich kann auch vertrauen, aber auch mit einem kritischen Abstandsbewusstsein zu diesen Bildern, dass sie alle nie eins zu eins oder wortwörtlich nicht passen. Und das, finde ich, ist die große Aufgabe christlicher Erwachsenenbildung, einen solchen Übergang von erster zur zweiter Naivität hinzubekommen. Und ich glaube, sehr viele Menschen kommen nicht aus der Entscheidung heraus, entweder richtig glauben, das heißt pur, unmittelbar, absolut, oder halt gar nicht. Insofern ist mein Buch ganz klar Plädoyer für mehr Mut zur zweiten Naivität. Das geht, das muss gehen und biblische Geschichten führen auch immer wieder hin zu solchen Unterscheidungen.
Also ich habe das auch mit großem Genuss gelesen, dieses Kapitel. Einen ganz starken Satz fand ich, es wäre verheerend, die vermeintliche Naivität der Frömmigkeit einfach nur aufzulösen. Mhm. Ich glaube, da setzt du dich ja auch mit der Doktorarbeit von Johannes Hartl auseinander. Sehr interessanter Move, wie ich finde. Sehr, sehr geschickt. Was mich an dieser ganzen Thematik auch interessiert, dieser Übergang von der ersten zur zweiten Naivität, ich glaube, dass da viele Leute auch vor so einer, vor so einem Dilemma stecken, dass sie eben sagen, ja okay, ich kann jetzt die Bibel entweder wörtlich nehmen, wenn ich das aber nicht mehr mache, weil das ist ja naiv, das ist ja die erste Naivität, dann bleibe ich am Ende nur noch bei einer Symbolik hängen. So, und dann diese Vorstellung, ja okay, wenn jetzt Auferstehung, Jesus und die ganzen Dinge, wenn das am Ende alles nur noch Metaphern oder Symbole sind, dann ist mir das zu wenig. Da würde mich mal gerne interessieren, was du dazu sagst. Ich glaube, du bringst dann auch diese Idee von der Hermeneutik des Vertrauens. Finde ich auch einen sehr schönen Begriff.
Ja. Ja, das ist, finde ich, die Krisenzone, um die es geht. Die einen sagen, wenn das alles Metaphern und Symbole sind, dann brauche ich das Ganze nicht mehr. Dann will ich lieber ganz in der wirklichen Welt leben. Und da sagen uns die Naturwissenschaften, was zu wissen möglich ist. Und der Rest ist dann halt Politik und Wirtschaft und Schluss aus. Und die anderen sagen, nein, wenn das alles nur Metapher und Symbolik ist, das will ich so nicht. Ich will aber am Glauben festhalten. Also ist das für mich wirklich so. Das ist alles wirklich historisch passiert und es verhält sich mit Gott auch so. Unsere Sprache ist da ganz wahrheitsfähig, weil Gott sich durch die Bibel offenbart. Darum können und müssen wir das so glauben. Und ich will mich auf diese ganze Ebene nicht einlassen. Und ja, ich glaube, auf Dauer wird man mit beiden nicht glücklich. Bei der ersten Naivität, die sich mit aller Macht verteidigen will, entsteht einfach ein immer größerer Verdrängungsbedarf. Und ja, dann ist es wirklich auch konsequent, nicht, sich da querzustellen zur modernen Geologie und Astronomie und Biologie. Man merkt an manchen biblischen Geschichten ganz schlicht, wenn man das wörtlich eins zu eins unmittelbar haben will, gerät man in massive Widersprüche zu dem, was man über die Welt heute wohl wissen kann. So, und dann werden die Mauern hochgezogen und dann wehrt man sich da und so. Da habe ich wenig Hoffnung. Der Verdrängungsbedarf wächst, die Wut auch. So, das andere, ich glaube, die agnostische Haltung, die möchte ich jetzt in keiner Weise dissen. Ich habe Verständnis und Respekt für jeden, der sagt, ich kann nicht mehr glauben. Es ist halt nicht so, dass man sagen kann, ich habe bei den Wissenschaften ein völlig unsymbolisches, unmittelbares Verstehen der Wirklichkeit. Das ist ja da auch nicht so. Also wer glaubt, sich aus dieser Welt ganz rausstehlen zu können, wird zu vielen Fragen eben dann auch nichts mehr sagen können. So, und auf manche Fragen von Weltverstehen einfach verzichten. Und da ist, glaube ich, schlicht die Zwischenwelt, wo wir uns bildlich, symbolisch über letzte Fragen verständigen. Einen anderen Weg gibt es da gar nicht.
Ich mag das.
Ja, kannst du vielleicht auch gerade das noch ein bisschen mehr vertiefen? Ne? Gerade diagnostische Haltung. Ne?
Ja.
Also ich empfinde schon, dass das eine gewisse Ehrlichkeit mit sich auch bringt, wenn die Leute auch da bereit sind, auch zuzugeben, ich weiß es nicht. Ne? Aber gleichzeitig ist es, so wie ich verstanden habe, was du gerade gesagt hast, du empfindest das auch als ein gewissen Grad an Kapitulieren von im Gespräch bleiben. Ist das so gemeint? Ja, wie hast du das gerade gemeint jetzt mit der diagnostischen Haltung?
Ja, kapitulieren ist schwer. Wir können es mal an einem Beispiel machen. Also ihr habt vielleicht gehört, Enno zu Guttenberg ist ja gerade gestorben. Ne? Der Vater von Karl Theodor zu Guttenberg. Es gibt von ihm ja ein sehr eindrückliches...
Das war der Typ mit der Dissertation, die in Anführungsstrichen fehlerhaft war.
Ja, genau. Genau, der Vater Enoch Freiherr zu Guttenberg ist verstorben. Es gibt von ihm ein sehr eindrückliches Interview, wo er beschreibt, wie es ihm mit seinem Glauben ergangen ist. Und er beschreibt sich im Grunde als agnostischer Katholik, so der früher geglaubt hat und es war für ihn alles klar und wahr und wichtig und so. Und dann ist er da mehr und mehr rausgerutscht. So, und er sagt in diesem Interview, nein, er glaubt nicht an die Existenz Gottes, er kann sich das einfach nicht vorstellen und all diese ganzen anderen Dinge, aber er geht noch zum Gottesdienst. So, und er hatte seine Familie christlich erziehen lassen und so, und er sagt, der Abschied vom eigenen Glauben war das Schlimmste, was er erfahren hat. Er leidet täglich darunter. Und er sagt dann, wenn heute eine Fee käme und würde ich mir als erstes wünschen, wieder so glauben zu können, wie ein Kind oder wie ich es noch als junger Dirigent getan habe. So, und da wäre ich der Letzte, der da irgendwie sage, falsch, darfst du nicht. Es ist ja ein ungeheures Erleiden, ein ungeheurer Schmerz, dass der Glaube zerrinnt, dass der Glaube einen so zwischen den Fingern zergeht und man schlicht merkt, ich kann es nicht mehr, ich kriege keinen Zugang mehr dazu.
Da kann ich sehr gut nachvollziehen, nachempfinden. Ja. Also, wenn man jetzt an diesem Punkt war, okay, ich glaubte und es war ganz, ganz sicher und dann plötzlich merkt man, dass es nicht mehr diese Sicherheit ist weg, weil andere Fragen kommen, andere Erkenntnisse kommen und man weiß noch nicht, was man eigentlich glauben sollte oder nicht, dann ist die Agnostiker ein ziemlich ehrliche Zuflucht in dem Moment. Ne?
Ja, genau.
Ja, aber ich möchte gerne, also eine Sache, was du auch geschrieben hast, die für mich auch mit diesem Punkt sehr eng zusammenhängt, ist die, gerade auch für jemanden, der sagt, auch, ich kann das nicht, ich weiß es nicht, was wirklich wahr ist. Ne? Ich weiß es nicht. Früher wusste ich, dass das alles so war und jetzt weiß ich nicht, was Wahrheit ist. Und da hast du einiges geschrieben über Wahrheit, was ich sehr hilfreich fand. Vielleicht wird ein oder andere Zuhörer auch was davon profitieren. Kannst du vielleicht da ein bisschen erklären, was verstehst du unter christliche, was versteht die christliche Glauben unter Wahrheit? Weil ich glaube, für mich wäre das ein, hat mir geholfen, auch in Erklärung, in Gespräch, dieses Konzept also auseinanderzubringen zwischen die verschiedenen Verständnisse von Wahrheiten. Ne? Vielleicht kannst du da was sagen.
Ja. Ja, was ist Wahrheit? Also nehmen wir ruhig nochmal den Fall eines Menschen, der geglaubt hat und irgendwann sagt, ich verliere meinen Glauben. Das heißt, ich kann nicht mehr denken, dass es wahr ist mit Gott. So, und dann stellen wir uns die schlichte Pilatus-Frage, ja, was heißt das denn? Was heißt denn, dass ich nicht mehr denken kann, dass es wahr ist? Was meinen wir mit wahr sein? Jetzt gibt es einen klassischen Wahrheitsbegriff, der sagt, wahr meint schlicht die Übereinstimmung eines Gedankens mit der Wirklichkeit. Wenn wir sagen, heute ist Sonntag, ist dieser Satz wahr, wenn heute Sonntag ist und da muss der Kalender halt am Ende Aufschluss geben. So, und das ist das Normalverständnis von Wahrheit. Man spricht von einem Korrespondenzverständnis. Das ist in der normalen Alltagssprache in der Regel auch fest verankert und unproblematisch. Jetzt ist es so, mit vielen Dingen kann man nicht einfach nachgucken, was wahr ist. So, da kann man nicht im Kalender gucken oder bei Wikipedia oder sonst wie. Schon die Frage, existiert Gott, ist nicht so einfach zu überprüfen. Das, da gibt's keinen objektiven Zugang zu. Da gibt's keinen Blick von außen, wo man diesen Satz sieht und dann die ganze Welt sieht und sagt, ah, da ist Gott, also ist der Satz wahr. So funktioniert's halt nicht. Und dann gehe ich ja das Johannesevangelium durch und stelle zunächst mal fest, in der Bibel ist der normale alltägliche Wahrheitsbegriff oft vorausgesetzt. Im Kern ist der eigentlich auch unverzichtbar. Und dann, je nachdem, worauf ich mich beziehe, gibt es schlicht Sonderbedingungen von Wahrheitserkenntnis. Bei manchen Dingen kann ich über die Sinne schlicht nachvollziehen, ist etwas so oder ist es nicht so. Bei anderen Sachen muss ich mir der Sachverhalt erschließen. So, also so ganz schlichte Fragen, ist der Politiker XY nur hochgradig narzisstisch oder ist er geistesgestört? Da kann man ja nicht einfach jetzt so hingucken oder auch nicht die Gehirnströme messen oder so. Es ist kompliziert. Man müsste
jeder
da,
in welcher Partei er sich befindet.
Ja, da ist man sich auch immer sehr sicher, nicht? Aber im Detail, also so fragen, ist jemand wahrhaftig? Sind wahnsinnig kompliziert, denn man kann es ja selbst irgendwann nicht mehr klar kriegen. So, und im Johannesevangelium zeichne ich danach auf mehrere Seiten, zum Wahrheitsverständnis gehört sowas wie Beziehung, dass ich mit jemand im Kontakt stehe. Also wenn Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, zeigt, bestimmte Wahrheitserkenntnis funktioniert nicht ohne Begegnung. Oder ich zitiere das Jesuswort, wenn ihr an meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Also es geht um Prozesse und manchmal jahrelange Prozesse und manchmal lebenslange Prozesse. Bei so schlichten Fragen wie, ist das der richtige Partner für mich, kann ich das nicht einfach per Geruchsprobe oder so abchecken. Da muss ich ein bisschen länger dranbleiben und zuhören. Dann hat Wahrheit...
Also das heißt, du bringst jetzt die Wahrheitsverständnis in direkter Zusammenhang zur Beziehung. Ne? Also jemand kennenlernen, die Wahrheit über eine Person kennenlernen, es ist nicht ein Statement, ein Dogma, die da sich daraus erschließt, sondern es ist ein Prozess des Kennenlernens, der zu einer lass mal sagen, etwas näher an der Wahrheit uns bringt. Ne?
Ja. Genau. Ich mache ja 4 Punkte auf, also Wahrheit, Theorie, die Wirklichkeit abbildet, nehmen wir jetzt mal als Basis. Und im Blick auf Gott, aber im Blick auch auf andere Menschen gehört ganz schlicht dazu Beziehung, Prozess, Verwandlung und Praxis. So bestimmte Wahrheiten zu erkennen, bedeutet auch immer, sich zu verändern, sich auf sie einzulassen. So, das ist nicht einfach ein Wissen, was ich habe, sondern hat auch zu tun mit wahrhaftig werden, sich auf eine Begegnung einlassen und etwas sehen zu lernen. Also so die schlichte Frage, ist eine Symphonie von Beethoven, ist das große Kunst? So, oder ist große Kunst? Das als wahr oder nicht wahr einzuschätzen, bedeutet ganz schlicht, man muss sich auch auf die Entwicklung des eigenen Musikgeschmacks einlassen. Und da sollte man nicht jeder 10-Jährigen vertrauen, die sagt, das ist für mich nur Krach. So, der Satz, dass das große Kunst ist, erschließt sich in einem Prozess, wo ich mich verändere, verwandle und öffne. Und dann hat Wahrheit eben auch schlicht zu tun mit Praxis. Im Neuen Testament häufiger Ausdruck heißt die Wahrheit tun, in der Wahrheit leben, aus der Wahrheit sein. Und diese Dinge, nicht, die gehören da alle zu. Und das sind so lauter Punkte, wo ich von einem eng geführten dogmatischen Wahrheitsverständnis wegführen möchte zu einem ganzheitlichen Wahrheitsverständnis, wie es das in der Bibel gibt. Und dann stellen sich viele Fragen auch nochmal anders.
Ja, und die Herausforderung, wenn ich das verstehe, was du da versuchst zu sagen, ist, es macht das Ganze ein bisschen schwerer. Weil es geht nicht nur um reines Wissen, Anreihung von Dogma und von Verständnis, Erkenntnisse, sondern es geht ins Eingemachte. Das heißt, du musst tatsächlich dich darauf einlassen in dieser Geschichte. Es ist Arbeit.
Ja. Ja, das Buch ist schon für Erwachsene, würde ich jetzt mal sagen. So, ne? Also, ich finde Kinder und Jugendliche alles super, aber ich glaube, manche Fragen und so, ich schränke freiwillig den Leserkreis ein auf Erwachsene und solche, die es werden wollen, weil die Dinge nicht immer so einfach und greifbar sind. Manches muss man radikal vereinfachen, dass man überhaupt erstmal damit klarkommt. Aber dann gibt es auch bestimmte Fragen, wo man im christlichen Glauben ein bisschen nachreifen kann und muss.
Ja. Also ich glaube, die Herausforderung, die wir haben jetzt hier auch, wo man jetzt überträgt vom Buch weg hin zu Community, Glauben, das ist das, was wir versuchen. Wir haben eigentlich eine Serie aktuell bei Mosaik, die heißt Zweiter Naivität. Das ist genau da, wo wir uns mit diesem Thema auch weiterhin auch beschäftigen. Und die Herausforderung ist es so, ich erfahre immer wieder, dass es Menschen gibt von anderen Gemeinschaften, die zu uns kommen und die erwarten eine ganz klare Positionierung und eine ganz klare Liste von Dogma, die denen auch Halt und Klarheit auch gibt, wo sie gelandet sind. Ne? Also sind wir eine gute Gemeinde oder sind wir eine schlechte Gemeinde, basiert an unserer Liste das, was wir glauben und was wir nicht glauben. Und das kommt uns immer wieder fremd vor, weil unser Verständnis von Gemeinde und mindestens das, was wir versuchen, messe ich vielmehr nicht an das, was wir in das, was wir sagen, was wir glauben, sondern in das, was wir leben, in dem Zusammenleben miteinander. Naja, aber das merke ich, das ist für viele Leute zu schwierig, weil es gibt nicht diese klaren Statements, die da ein Stückchen weise auch Sicherheit auch vermittelt. Ne?
Ja.
Andersrum für andere ist genau da, wo sie jetzt sagen, endlich mal kann ich auch glauben, ohne eingeengt zu werden. Ne? Ja. Das ist so die Entspannung, die wir jetzt auch erleben.
Ja, spannend. Ja, ja, und das gibt es ja in unterschiedlichste Richtungen. Also es gibt Menschen, die eine Frömmigkeit verlassen, die sie im Rückblick als fundamentalistisch empfinden. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, du kannst manche Menschen aus Fundamentalismus rauskriegen, das heißt aber noch nicht, dass fundamentalistische Bedürfnisse aus ihnen raus sind. Man kann sehr fundamentalistisch, antifundamentalistisch sein. So, ich glaube, an der Stelle kann man auch manchmal noch mal kritisch nachdenken, dass die postfundamentalistischen Antworten halt nicht mehr so eindeutig sind und klar und so, wie man das früher mal kannte. Auch nicht die antifundamentalistischen Statements. Nicht? Und dann zu entdecken, dass auch in sehr verengter Frömmigkeit manches an Wertvollem drinsteckt, was man fürs Leben gut brauchen kann. Dass die Dinge so ein bisschen ambivalenter werden und mehrdeutiger, dass auch manchmal es zum Glaubensweg gehört. in bestimmten Phasen ganz und gar zu sein, die rückblickend als verengt wirken. Auch das sind, glaube ich, Einsichten, für die ich so ein bisschen werbe. Also ein bisschen die Sachen weniger schwarz-weiß, weniger scharfkantig zu machen, sondern mehr Ambiguität reinbringen in die ganzen Dinge.
Ich habe mir gedacht, als ich dein Buch gelesen habe, dass ich unglaublich gerne dieses Buch mit dem Alter 16 oder 16, 17, so, da hätte ich das gerne gelesen. Ich erinnere mich, da gab es nämlich eine Situation, ich war auf einer christlichen Schule und nachdem so der ganze Abschlusskram durch war, hat unser Deutschlehrer damals ein Kapitel von, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Josh McDowell war es vielleicht, ein Buch, das hieß Die neue Toleranz. Und in diesem Buch, da wurde so sehr stark dieses Problem absolute Wahrheit oder ja, diese relativistische Wahrheitssicht. Ne? Da wurde dann zum Beispiel eine Geschichte erzählt, ein Ehepaar hat das Kind eben so in der traditionellen Sexualethik erzogen, kein Sex vor der Ehe und so weiter. Und irgendwann kam das Kind und sagte dann, du, liebe Eltern, das ist eure Wahrheit, meine Wahrheit ist eine andere. Und da ging es dann eben darum, da wurde dann eben davor gewarnt, vor dieser Idee, dass Wahrheit relativ sei, Postmoderne mit einem relativen Wahrheitsbegriff, Wahrheit ist nur eine Konstruktion und man sollte doch an der absoluten Wahrheit der Bibel festhalten. Wie würdest du das erklären? Also angenommen, wir hätten uns damals kennengelernt, was hättest du mir dazu gesagt?
Aus heutiger Sicht, oder?
Genau.
Ja, das sind spannende Übergänge. Es gibt natürlich diese Kurzschlüssigkeit, nicht? Dass manche verengter, verknöcherter Wahrheit einfach gegenüberhalten, das ist jetzt deine Wahrheit, meines andere. Das ist, kann ich verstehen, ist aber auch nicht zu Ende gedacht. So, dann braucht man das Wort Wahrheit ja nicht. Ne? Dann könnte man auch zurückgehen auf, da hat jeder seinen Geschmack. Oder da hat jeder das, was für ihn stimmig ist. Ich glaube, die Reduktion von Wahrheit auf Wahrhaftigkeit, also auf bloße subjektive Stimmigkeit, ist kein Beitrag zum rechten Umgang mit diesem Konzept, sondern seine Auflösung. Und das wäre dann doch auch schade und tragisch. Und insofern versuche ich in meinem Buch ja in diese beiden Richtungen abzugrenzen. Objektive, absolute Wahrheit ist letztlich das, was man Gott zuschreiben kann, im Sinne von Gott ist die Wahrheit. Einen solchen Gottesstandpunkt haben wir nicht. So, und aber völligen Relativismus und völligen Subjektivismus leben wir alle nicht, würden wir auch alle nicht leben wollen. Denn eine Welt, wo alles relativ ist, da greift dann am Ende eben das Recht des Stärkeren. Dann gilt die Macht absolut, die einfach setzen kann, was gilt. So, und insofern brauchen wir einen Wahrheitsbegriff zwischen absolutem Objektivismus und Subjektivismus im Bewusstsein dessen, was in jedem Bereich möglich ist. In manchen Bereichen kann man wissenschaftlich gemeinsam sich an Wahrheitserkenntnis annähern. Und dann gibt es in der Tat Fragen, die so komplex sind, dass man sie nur für sich verbindlich klären kann. Zum Beispiel die Gottesfrage, da kann man sicher von Wahrheit reden, klar, aber die kann nur jeder für sich beantworten, wie weit sie ihm einleuchtet. Und so ist es dann. Und jeder Versuch, hier staatlich oder so Religion vorzuschreiben oder zu verbieten, wäre ein völliges Missverständnis, wie das funktioniert und wäre auch unmenschlich.
Also bei, wieso werde ich hier ausgelacht? Ja, ich bin tief. genau, was jetzt bei der ganzen Sache so ein bisschen flöten geht, ist natürlich irgendwie auch Sicherheit. Ne? Je unkonkreter Dinge werden, desto mehr hat man irgendwie das Gefühl, dass Sicherheit flöten geht. Würdest du sagen, dass Glaube der Sicherheit gibt ein Widerspruch ist?
Ihr seid ja alles Jüngelforscher, nicht? Also ihr erinnert euch an das Kapitel bei Jüngel Glaube als Entsicherung.
Also ich jetzt nicht, aber erzähl mal.
Also der Move des Glaubens ist ja in der Tat Verzicht auf Sicherung, ganz schlicht in der Haltung des Vertrauens. Glaube setzt die Einsicht logisch voraus, dass nichts sicher ist, außer vielleicht der Tod. und ein paar elementare logische Geschichten und so, aber Leben ist hochgradig prekär, sehr, sehr unsicher. Es ist alles eine sehr unsichere Kiste, in der wir uns befinden. Und das ist eine realistische Einsicht, dass man sehr, sehr wenig wirklich in den Griff bekommt und in die Hand nehmen kann. Und Glaube stellt sich darauf ein. So, und vertraut auf Gott, und auf Gott vertrauen ist immer auch ein Verzicht auf in den Griff kriegen können. Insofern würde ich sagen, es ist ein Selbstmissverständnis des Glaubens, wenn er versucht, sich maximal zu sichern, zu verteidigen, zu begründen oder gar zu beweisen. Das ist immer eine Krisenerscheinung, wo man im Grunde der Haltung des Vertrauens ausweicht.
Okay, dann bin ich jetzt mal ganz böse und sage, was ist denn mit den ganzen Zusagen, die Gott in der Bibel macht?
Ja. Ja, was ist damit? Der Glaube hält sich an solche Zusagen im Bewusstsein, dass vieles davon, Theologen sagen, ganz kontrafaktisch ist. So, nicht? Also die Erfahrung, Gutes und Barmherziges werden mir folgen mein Leben lang. Da könnte sich ja jeder melden und sagen, von wegen, mich verfolgen ganz andere Sachen als Gutes und Barmherziges. So, das ist ja, das ist ja kontrafaktisch. So, um das mal so vornehm zu sagen. Und Glaube hat ganz schlicht, wenn er einigermaßen gesund ist, Bewusstsein für sein Trotzdem. So, Glaube ist ein Trotzdem, sich auf Zusagen einlassen, auch wenn man weiß und sieht, dass Leben oft anders ist. Und ich finde, der Psalter, die Psalmen sind schon so die Sprachschule des Glaubens, da ist schon ungefähr 50-50, nicht? Lobpreis Gottes, aber auch Klage und Anrufung Gottes. Auf Gott vertrauen inmitten einer Welt, in der vieles nicht so läuft, wie man denkt, dass es sollte, und sich andererseits nicht von diesen Zweifeln verschlingen lassen, sondern Gott trotzdem loben, in der Zuversicht, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, wann und wie immer das auch sichtbar werden mag.
Okay. Schon schwierig, ne? Ist das wieder... Ja, dies sagt erstmal nichts, Safira. Aber hier, ich glaube, Safira ist genau da auf einen der Kernpunkte, die Herausforderung tatsächlich auch zu glauben ist. Weil, also man muss jetzt sagen, wenn man jetzt solche Aussagen in der Bibel, die Sicherheit vermitteln sollten, die alles wird gut mit Jesus, diese Aussagen konfrontiert mit dieser, wie hast du den jetzt gerade genannt, kontrafaktische Realität, die wir jetzt in unserem Alltag auch haben, die wirkt, ich sage nochmal, auf dem gleichen Niveau manchmal, jetzt, je nachdem, was für eine Floskel man da verwendet, wie Trump mit seiner, was hat er gesagt, alternativen Fakten. Ne? Also, ja. Mit anderen Worten, es ist einfach nicht wahr. Und dann wird es auch schön gemacht. Das wirkt so, das erlebe ich immer wieder, wie Menschen auch zusammenzucken bei bestimmter Aussage, weil es wirklich ganz im Gegensatz zu das, was sie erleben.
Ja.
Und, aber du hast trotzdem einen Punkt da, das ist für mich auch genauso so wahr ist, dass es auch viele Menschen, die ich auch kenne und die ich auch um mich herum auch habe, der trotz der Fakten, sich daran halten. Und mein iPad redet jetzt gerade mit mir hier im Hintergrund. Also, sie hat ja gerade gesagt, ich weiß nicht, was das bedeutet. Also, okay, versuche ich mich kurz zu klären. Also, einerseits wie ein Schlag ins Gesicht, wenn das nicht wahr ist. Ja. Und andererseits sehe ich Menschen, die trotz dieser Realität daran festhalten und daran Kraft und Energie und Hoffnung finden. Ne? Also ich glaube, darauf wolltest du in gewissen Grad auch hinaus in deiner Erklärung.
Ja, so? Darauf will ich hinaus. Also die Falle wäre ja wirklich, dass die Bibel als hier die Sammlung ultimativer alternativer Fakten zu behandeln und dann schlicht die erfahrene Realität zu verdrängen und zu verleugnen. Und bei allem, was passiert, immer nur wie ein Mantra zu flüstern, Gott macht keine Fehler, alles ist gut, keine Probleme und so. Und da wird Glaube zu Ideologie. Glaube wird immer da ideologisch, wo er Erfahrungen verdrängen muss, wo er weghört, nicht mehr gesprächsfähig ist, sich irgendwann auch abkoppelt von Beobachtung und Erfahrung. Und das wäre tödlich, genau, das ist die falsche Naivität, an die man sich klammert. Und da finde ich, die biblischen Geschichten sind ja doch sehr, sehr realistisch. Sie schildern ja Katastrophen, Krisen, Zweifel und Verzweiflung. Es gibt keine geschminkten, hübschen Glaubenshelden ohne Fehler. Sie stürzen und straucheln ja alle bei Zeiten. Die Bibel hat extrem wenig Verdrängungsbedarf im Blick auf die Schattenseiten des gelebten Glaubens. Und das macht die Gesundheit des Glaubens aus, finde ich, der harten, ungeschminkten Realität auch ins Angesicht blicken zu können. Und dafür gibt es Klagepsalmen und dafür gibt es Passionsgeschichten und babylonisches Exil, die diesen Realitätssinn stärken. Und inmitten dieses Realitätssinns dann aber auch die Stimme des Vertrauens, der Liebe und der Hoffnung, die sagt, trotzdem, ohne alle Verdrängung, möchte ich an dem Gott dranbleiben, der die Liebe ist und der für mich der Gott der Hoffnung ist, auf den ich setze und auf den ich vertraue, was immer passieren mag. Und das ohne Verdrängung, das finde ich, ist die Gesundheit des Glaubens. Das sollte die Richtung sein.
Ich drehe das Ganze jetzt einfach mal um, weil ich das gerne mache und weil ich finde, das ist auch ein bisschen prozesstheologisch. Man könnte ja auch umgekehrt einfach sagen, dass das trotzdem einfach auch Gottes trotzdem ist. Ich gehöre zu den Leuten, die, wie einige Leute, die unseren Podcast verfolgen, vielleicht wissen, eine andere Auffassung von Gottes Allmacht habe. Ich weiß, wir gehen jetzt ein bisschen vom Thema von deinem Buch weg, aber egal, ich muss das jetzt gerade mal sagen. Und ich meine, im Endeffekt kann man ja auch sagen, dass Gott wahrscheinlich genauso unzufrieden ist mit dieser Realität und dass er genauso an diesem trotzdem irgendwie festhält und trotzdem weitermacht und trotzdem irgendwie an uns festhält, auch wenn es vielleicht irgendwie kacke ist.
Ja. Ja, absolut. Also, da bin ich völlig mit einverstanden.
Wenn man vielleicht nicht so viele Aussagen über Gott machen kann, aber vielleicht wage ich jetzt trotzdem mal diese Aussage irgendwie trotzdem gerade nochmal zu machen.
Ich finde es klasse.
Ja, wir können viele Aussagen über Gott machen. Wir sollten nur wissen, was wir tun.
Gott hat keine Glaubenskrise. Ist das, was du damit sagen willst? Er glaubt trotzdem an uns. Das ist schon, klasse. So
Grund genug hätte er, aber er zieht durch.
Also man kann ja auch in der Krise trotzdem sagen, also ich an seiner, ihrer, wie auch immer stelle.
Okay, zum Abschluss würde ich gerne nochmal eine andere, oder der Adami hatte auch noch eine Frage. Mach du erstmal dann.
Ja, also ich hätte gerne, nachdem wir, weil du hast jetzt in deinem Buch Weiterglauben, so auch beide Aspekte an Glauben festhalten und an Glauben weitergehen, aber ich möchte gerne trotzdem die Realität, die ich erlebe, ist, dass es viele Menschen um mich herum gibt, die glauben wollen. Und aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, sie können das nicht, sie schaffen es nicht. Sie sind irgendwo da an der Erkenntnis, nee, das kann kein Gott geben oder das kann kein Leben nach dem Tod oder das ist alles so. Die sind so ein bisschen, ich möchte, aber kann nicht. Und da hätte ich gerne so, dass du für diese Menschen einfach deine Gedanken in diese Zielrichtung, was geht durch den Kopf? Wie können wir solche Menschen zur Seite stehen und was ist dein Rat?
Ja, das sind die wichtigen Zukunftsfragen. Mit sowas sollten wir uns mehr beschäftigen. Ich hatte ja auch eine Übergangsphase, wo ich suchender war. Mich hat damals eine Zeit lang abgehalten, die Vorstellungen Christen wissen oder Christen sind sicher, die haben's. Da hat's richtig geschnackelt und die sind dabei. So, und ich glaube, für manche ist auch die Erwartung an Glauben ein Zustand des Erleuchtetseins und was weiß ich und so, wo sie dann immer wieder so den Realitätscheck mit sich machen und sagen, nee, hab ich nicht, bin ich nicht, leuchtet mir nicht so ein und sonst wie. Und da würde ich insgesamt stärker machen, Glaube ist ein Weg. Und ich finde, bei vielem ist Sehnsucht nach Gott, Suchen nach Gott, nichts, was irgendwie draußen ist, sondern das ist für mich schon Teil des Weges. Die sehe ich, ehrlich gesagt, als Mensch, mit dem ich unterwegs bin. Ernsthaft nach Gott fragen, auch wenn man in vielem noch nicht ganz klar ist mit sich, du lieber Himmel, wer hat denn da alles klar? So, nicht? Also man kriegt in vielen Gemeinden so Vereindeutigungsangebote, dass man irgendwie mit einer Entscheidung oder Übergabegebet sich da irgendwie von draußen nach drinnen buxiert. Aber wir kennen doch alle unzählig viele Menschen, die solche Prozeduren gemacht haben und denen vieles überhaupt nicht klar ist. Und da müsste man viel realistischer sagen. Man kann sich so Grenzübertritte nicht einfach künstlich vereindeutigen, sondern sich irgendwann eingestehen, die Kiste mit Gott lässt mich nicht völlig los. So, ich bin da irgendwo dran. Ich kriege immer wieder so kleine Sehnsuchtsanfälle. Manchmal so Mutmaßungen und Ahnung, dass es doch etwas geben könnte. So, ich glaube, für manche ist hier schlicht auch versuchsweise so ein Hallo, du da, ist da was oder so völlig hinreichend. Und das Leben ist ein Suchen nach mehr Gewissheit und Klarheit. Und dann kann man sich natürlich der biblischen Geschichte mehr annähern und sich mit Jesus Christus und Kreuz und Auferstehung und das finde ich alles zentral und wesentlich. Aber ich glaube, wir sollten hier die Hürden nicht so wahnsinnig hoch machen und mit drinnen und draußen ständig irgendwie die Gatekeeper spielen. Das ist alles sehr abschreckend und nicht einladend.
Ja, das sehe ich ja schon ein Riesenproblem in vielen Community, genau das, also diese Insider, Outsider, diese imaginäre Grenze, ja. Macht das unheimlich schwierig. In unserem Erlebnis hier bei Mosaik ist es nicht wirklich die Realität, um was Glauben angeht. Wir sind schon ziemlich fließend. Viele Menschen fühlen sich trotzdem verbunden, auch wenn sie jetzt da nicht alle unterstreichen können, was viele von uns auch sagen. Und so, ne? Also von daher, da glaube ich nicht so sehr, dass das unsere Herausforderung aktuell ist, aber vielmehr daran, dass es auch eine Sehnsucht auch da ist, nach mehr Erfahrung bei einzelnen Leuten. Ne? Wieso kann der andere so gut glauben und so frei glauben und ich immer noch nicht? Also nicht so sehr aus der strukturellen, sondern aus der Erfahrung heraus. Ne? Und da ist schon, ist schon eine Herausforderung. Ne? Wenn du da sitzt und merkst, ich bin dabei, aber ich fühle nicht so, ich spüre nicht so wie die andere, dass das nicht sehr einfach ist auf Dauer.
Ja, und zu spüren, was ein anderer spürt, ist ja auch nicht so einfach.
Ja, es ist auch also, nicht wirklich die Realität, ne?
Nee, genau.
Alles sind Individuen, wir alle spüren ne? Anderes. Nur ich nicht, nur Jason nicht.
Ja. Ja, aber man kann sich viel vormachen. Ne? Also da würde ich schon auch sagen, das ist nicht der Maßstab, da irgendwas zu spüren und zu erleben. Und wenn ich das erleben würde, was andere erleben und so weiter, es wird sich wahnsinnig viel vorgemacht, auch in christlichen Kreisen. Also da einfach den eigenen Weg gehen und irgendwann mal sagen, ist mir doch egal, was die alle spüren oder glauben zu spüren. Ich möchte für mich verstehen, ich möchte näher drankommen, mich dem hier und da aussetzen. Und das kann in verschiedenen Medien sein. Für manche ist es Musik, für andere ist es christliche Gemeinschaft, für andere Handeln, wo sie Jesus vor Augen haben. Und da kann es passieren, dass es in irgendeiner Form Klick macht und dass es einem einleuchtet, dabei, was weiß ich, ein Vater Unser zu sprechen oder mit einem Bibelwort oder mit irgendeinem Jesusbild oder so zu sagen, das ist es. So, und da gibt es sehr viele Türen und sehr viele Wege und dafür zu gucken, dass Menschen da ihren Weg finden können und nicht den andere für den wahren halten, da sehe ich Herausforderungen vieler Gemeinden.
Ja. Die eigene Reise und nicht die Reise der anderen. Ne? Ich glaube, das ist ein guter Punkt, also die dazu zu stehen, also dass man ist, wie man ist, ne? Und auch der andere zugestehen, dass er ist, wie er ist und sie ist, wie sie ist.
Genau.
Ne? Und da, ich glaube, dass diese Freiheit zu leben und geben, ne, ist immer wieder die Herausforderung von uns allen.
Genau. Ja. Genau. Und Papst Benedikt Josef Ratzinger, der ja jetzt gar nicht zu links oder liberal war und so, nicht, da wurde man in einem Interview gefragt, wie viele Wege es denn zu Gott gibt. Da gibt es ja die kluge Antwort, so viele, wie es Menschen gibt. Und dazu ermutigen, finde deinen Weg. Es gibt Geschichten, es gibt Bilder, aber die Tür, die du gehen wirst, die ist so noch kein anderer gegangen, weil sie für dich da ist. Es ist dein Weg und das ist am Ende dann auch ein Geschenk. Und dann kannst du auch lernen zu sagen, der Heilige Geist hat mich geführt, aber es wird dein eigener Weg sein und niemandes sonst. So, nicht? Sonst Spirit, finde ich, kann man auch sehr allgemein verständlich irgendwie ausstrahlen.
Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Jason hat noch eine abschließende Frage, glaube ich.
Ja, also ich hätte jetzt nur noch irgendwie über den aktuellen Klatsch mit Biblipedia wäre ich drauf eingegangen, aber ich glaube, das passt gar nicht mehr so gut. Also die Rezension von Biblipedia, ich glaube, da gibt es auch wie soll ich sagen? Also man könnte ja auch mal als Hörerin oder Hörer sich dieses Buch kaufen und eine eigene Rezension schreiben. Also, finde ich. Deswegen, da müssen wir vielleicht gar nicht mehr drauf eingehen. Ich finde, das war gerade schon ein super Schlusswort. Eine Sache, die mich wirklich noch interessieren würde, wäre, was für neue Projekte stehen bei dir an? Also vielleicht bei Worthaus oder machst du ein neues Buchprojekt? Gibt es irgendwelche spannenden anderen Seminare oder sowas? Nicht, dass jetzt noch irgendwer zuhören würde, weil die letzten 10 Minuten werden von den meisten Zuhörern sowieso geknickt, aber egal, erzähl mal.
Yeah. Ja, es ist viel in der Pipeline. Worthaus 9 wird es um Jesus Christus gehen und ich habe da große Lust und Vorfreude und auch großen Respekt. Hier Kreuz und Auferstehung und Gottes Sohnschaft und so weiter. Da gibt es viele Fragen und so weiter und das sind große, wichtige Fragen und da werden wir ausführlich drauf eingehen. Dann eine Ethik ist in Mache. So, es wird nächstes Jahr hoffentlich, Ende nächsten Jahres, ausführlich auch zu ethischen Fragen was zu lesen geben. Ferner, ich habe ja jetzt Worthaus 8 über Gott sowas gemacht. Es kann sein, dass daraus ein Buch wächst. Gibt auch Überlegungen, nochmal was über das Böse so zu machen, so eine Art Sünde 2. So ein bisschen das Böse, Teufel, solche Fragen, was ist damit? Also Pläne gibt es einige und wir werden sehen, was wird.
Sehr cool. Dann bleibt uns nicht viel übrig, als uns herzlich zu bedanken. Wir freuen uns auf das, was da noch kommen mag. Sehr, sehr cool, dass du zum zweiten Mal hier warst und ich hoffe nicht zum letzten Mal.
Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Ich denke ja über eure Prozesstheologie immer wieder mal nach. Ich bin noch in der Prüfphase. Vom Berufswegen lasse ich mir ja da Zeit und so. Aber es ist sehr anregend und sehr spannend. Da bleiben wir dran, denke ich.
Ja, wir sind ja auch nicht umsonst Remix. Ne? Man kann sich ja auch einfach nur rauspicken, was man cool findet und den Rest einfach lassen. Ha!
So, genau.
Ja, sehr schön. Ja, vielleicht kommen wir da auch mal in Diskussion. Das wäre auf jeden Fall spannend. Dann an alle ZuhörerInnen, schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt in Sommerpause, richtig? Okay, dann hören wir uns irgendwann.
Tschüss. Okay, tschüss, alles Gute.